Guten Abend, meine Damen und Herren. Hier spricht Uwe Schliemann. Ich wünsche Ihnen heute viel Spaß beim Herrengedenken.
Herrengedeck. Fußballkultur mit Musik. Herrengedeck, Fußballkultur mit Musik am Sonntagabend auf FreeFM 102,6. Einen wunderschönen guten Abend zusammen. Vor kurzem fand in Wangen im Allgäu die jährliche Pressetagung des Württembergischen Fußballverbandes WFV statt. Das Herrengedeck war auf dieser Tagung vor Ort und konnte auch einige O-Töne einfangen. Es kam dort unter anderem zu einer intensiven Diskussion zwischen den Teilnehmern Andreas Rettig, noch Manager beim FC Augsburg und künftiger Geschäftsführer der deutschen Fußballliga DFL, sowie Guido Buchwald, dem Weltmeister von 1990 und Manager der Stuttgarter Kickers, und Uli Färber. Er ist der Spielerberater unter anderem von Mario Gomez sowie der Gründer und Förderer des Fußballregionalligisten SG Sonnenhof Großasbach. Thema der Gesprächsrunde: Zusammenspiel zwischen Amateuren und Profis. Durch die Veranstaltung führte Heiner Baumeister, Pressesprecher des Württembergischen Fußballverbands. Wir steigen an der Stelle der Diskussion ein, an der Guido Buchwald erklärt, wie es seiner Ansicht nach künftig bei den Stuttgarter Kickers weitergehen kann und soll. Kurz darauf entwickelt sich dann bereits eine interessante Diskussion über die Frage, was zu tun ist, um kleine Vereine davor zu schützen, dass ihnen junge Spieler allzu früh von den großen Clubs weggeschnappt werden. Wie sich das Gespräch im weiteren Verlauf bis hin zur Fanproblematik entwickelt, nun hört selbst. Für Musik sorgen Deer in the Headlights mit Talk About. Zusammengestellt wurde die Sendung von Andreas Kulig. Viel Spaß!
Wir müssen da hinkommen, müssen die Infrastruktur wieder aufbauen. Und da fängt es im Jugendbereich an. Und da habe ich jetzt auch wieder das ein oder andere Problem. Wir haben das super U15, das haben wir gar nichts zu tun gehabt, das haben die Jugendtrainer die alle gemacht. Spielt oberste Liga. Jetzt passiert Folgendes. Wir haben einen Spieler geholt vom VfB Stuttgart, der ist weggeschickt worden. Spielt bei uns so gut, ist auch immer Jugendnationalspieler. Er ist nächstes Jahr bei Bayern München. Drei Stück gehen wir zum VfB, einer geht nach Hoffenheim und zwei zum KSC. Das ist unser U15. Und da bin ich mal vielleicht auch in Zukunft, oder vielleicht können wir da auch mal was machen für die kleinen Vereine, wenn wir Jugendleistungszentrum aufbauen möchten, dass wir da auch einen gewissen Schutz haben, nicht nur die letzten 5 Jahre. Weil das ist für uns, die Zeit drückt immer weiter nach unten. Es sind jetzt nicht mehr die 16-, 17-Jährigen, sondern die Bundesligisten gehen ja auf die 14-, 15-Jährigen. Also muss man auch den Schutz für die kleinen Vereine weiter nach unten schieben.
Ja, ich würde da gerne zwei Sätze zu sagen, weil das ist natürlich, du hast natürlich völlig recht mit deiner Beschreibung. Nur das Problem, was wir haben, ist, wir hatten diesen Schutz. Wir hatten vor 4 Jahren festgeschrieben, es war mehr als ein Gentleman Agreement, es war ein Commitment aller 36 Profivereine, dass wir uns nicht die Spieler mehr gegenseitig abwerben durften. Das hat 2 Jahre gehalten, bis dann ein Verein gesagt hat, nein, wir unterwerfen uns dem nicht mehr, weil wir, ich kann es ja sagen, weil es auch bekannt ist, Bayern München war es damals, wir können hier den Spieler nicht von Stuttgarter Kickers oder aus Augsburg oder wo auch immer holen, aber Arsenal London darf den holen, also kann doch nicht sein, dass wir uns beschränken. Das war das Argument, was natürlich nur schwer zu kontern war. So, wir haben jetzt, und das darf ich sagen, in der Kommission genau dieses Problem ist ja entstanden, oder ist ja immanent im Markt, dass diese Wilderei und diese Abwerberei ja eine Aggressivität bekommen hat, die ja wirklich keine Freude mehr macht. Aber wir haben natürlich das Problem, dass, und das muss ich auch mal deutlich sagen, ich bin eher immer der Vertreter der kleineren Clubs, auch im Liga-Vorstand gewesen, aber wenn natürlich der eine Verein sagt, Wir haben ein 3-Sterne, also 3 Sterne ist die höchste Auszeichnung bei den Leistungsträgern. Wir haben 3 Sterne, haben viele Millionen investiert. Der kann auf höchstem Niveau ausgebildet werden, der Spieler. Und warum darf dann, wenn ihr noch nicht so weit seid, warum muss der dann auf der Hauptschule bleiben, wenn er aufs Gymnasium gehen kann? Ja, dann kommst du auch in Argumentationsnöte. Das heißt, wenn es am Ende darum geht, ich bin sofort bei dir. Wenn Fälle wie da waren aus Rostock, wo exzellent Nachwuchsförderung betrieben wird, die profitieren auch von dem alten System der KJS, also der Körper- und Jugendschulen, dann leuchtet es mir nicht ein, warum jemand mit 15 Jahren von ganz im Norden in den Süden wechseln muss. Dann sage ich, einverstanden, kapiert keiner. Aber wenn natürlich, wie wir in Augsburg, wir sind auch noch nicht so weit, das muss man ganz klar sagen, ja, weil wir noch ein relativ junger Verein sind bei aller Tradition, aber wir haben noch nicht so Nachwuchs, den Stellenwert, auch wenn wir jetzt aufsteigen werden, mit der A-Jugend und B-Jugend in höchsten Klassen spielen, aber wenn jetzt Bayern München kommt und der sagt natürlich, auch bei uns hast du dies und jenes, obwohl Bayern München ein schlechtes Beispiel ist, weil so gut sind die dann noch nicht in dem Bereich, das ist auch mal deutlich zu sagen, da ist Hoffenheim, Stuttgart, da sind die deutlich besser und weiter, Freiburg nicht zu vergessen, aber das Problem ist dann natürlich, dass wir gesagt haben, du kannst natürlich dem 15-Jährigen, wenn die Eltern kommen und sagen, guck mal da, das wird geboten, nicht nur finanzielle Dinge, dann ist es schwer als Vereinsvertreter zu sagen, du darfst jetzt nicht den nächsten Schritt deiner Entwicklung machen. Das ist das eine, aber ich darf Ihnen zurufen, wir sind so weit mittlerweile, dass wir alle 36 Vereine jetzt in mühevoller, das dauert anderthalb Jahre, hat es jetzt gedauert, dass wir die eingeschworen haben, dass es zumindest eine Verbesserung gibt, die dir nicht dazu helfen werden, dass du den 15-Jährigen halten kannst, aber wir werden wieder Ausbildungsentschädigungen einführen in den Bereichen, was das Thema angeht, damit die Schwelle höher wird. Das heißt, dass auch am Ende nicht mehr auch die größeren Vereine sagen, ihr Kinder, dann kommen alle. Ja, ich hole dann 7, 8, 9 Spieler und wenn es dann 2 schaffen, ist gut, aber die anderen, die dir helfen würden, tun richtig weh, ja, und gehen dann auch psychologisch verbrannt wieder zurück, weil sie es vielleicht nicht geschafft haben. Was machst du mit denen? Ja, das heißt, das wird kommen. Das sind wir dabei. Da geht es darum, dass die Leiter der Leistungszentren haben alle bereits zugesagt. Die Geschäftsführer haben schon zugesagt. Es geht jetzt nur noch den formalen Weg, dass wir ein paar Punkte auch, was das Thema Einflussnahme der Spielerberater, Herr Ferber, möge ich mir verzeihen, auch da werden wir versuchen, auch deutlich mehr Druck noch aufzubauen. Mir muss einer erklären, warum jemand mit 14 einen Spielerberater haben muss, kapiere ich nicht. Ja. Aber das darf ich dir nur zurufen, wir sind in ganz kleinen Schritten auf dem richtigen Weg.
Ja, aber die Frage drängt sich mir geradezu recht auf. Sie sind jetzt jemand, der, wenn ich richtig informiert bin, 2 Ausbildungen selber absolviert hat. Dass Sie sagen, propagieren für Ihre Spieler, jetzt in Bezug auf die SG Sonnenhof Asbach, macht eine Ausbildung nebenher, verlasst euch nicht zu sehr auf den Fußball. Was sagen Sie, wenn ein von Ihnen beratender Spieler zu Ihnen kommt, nach Ende der Schulpflicht und sagt, ich schmeiße hin, ich will nur noch Fußball spielen?
Das werde ich ein bisschen ausholen in der Geschichte, ja. Ich habe den gesagt, ich sehe es von 2 Seiten. Ich war 20 Jahre Funktionär. Ich bin der Seite, ich habe, wie gesagt, jeden Spielerpass Merkel schon draufgeklebt und habe die Gespräche mit anderen Vereinen gespielt und bin der Spielerberater auf der anderen Seite. Deswegen kann ich es mit 2 Seiten anschauen, das ist der erste Punkt. Ich will vielleicht mal das, was der Herr Rettig angesprochen hat, mit Spielern mit 14 Jahren, dann auch die Vereine teilweise ihre Verantwortung in der ganzen Geschichte mit auch von meiner Seite aus als Spielerberater vielleicht auch mal ein bisschen in ein besseres Licht setzen, ja, weil sonst schließe ich ganz aufhören mit dieser Geschichte, weil es gibt überall schwarze Schafe so und so. Ja. Die Spielerberatergeschichte ist schon nur das eine, das entwickelt sich hauptsächlich aus den Vereinen raus. Dass halt Eltern überfordert sind, wenn sie einen 14-Jährigen haben, der dann in die 5 oder in die 15 Nationalmannschaft kommt, dann 10 Tore geschossen hat und dann kommt Arsenal, dann kommt Mailand, dann kommt das, die ganze Familie kriegt Angebote, weil sie umzieht, dann kommt Bayern München, die eine Ausbildungsstelle oder Arbeitsplatz für Eltern anbietet, Wohnung, dann kommt wieder schon Weltwerbevertrag, weil Adidas alle 15-Jährige dann schon einen Vertrag hinlegt oder sonst was, dann sind die Eltern einfach teilweise überfordert dazu. Ja? Und dann zu sagen, dass sie dann sagen, Mensch, jetzt gucken wir jemanden, der Ahnung hat und uns da ein bisschen hilft, das ist nicht so weit wegzuweisen. Deshalb ist immer beidseitig, das muss man auch von der Seite nochmals wieder zu sehen. Das dann ist sehr viel falsch gemacht von der Beraterseite aus, wo man dann halt vielleicht dann Dollarscheine sieht oder gut, wie kann man den Spieler noch beeinflussen, dass es Burnout gibt, wo es meistens Geld zu verdienen gibt. Das ist nicht von Hand zu weisen, das ist die andere Seite an der Geschichte. Aber das mit dem Mittelmaß finde ich sehr schwierig da dazu. Aber es ist dann einfach so, dass teilweise, wie gesagt, die Eltern da einfach davon überfordert sind. Ja. Wenn sie halt hergehen, wenn sie ein A-Jugendspiel angucken oder ein C-Jugendspiel, wenn sie von den 150 Zuschauern angucken, das sind 100 Berater, Scouts oder sonst irgendwas, wo da sind, die nichts anderes tun als Talente sichten und die meisten sind irgendwo noch vom Verein irgendwo dazu. Also das fängt ja eigentlich da schon dementsprechend an in der ganzen Geschichte, dass der HSV seine 5 Scouts hat, Frankfurt seine 5 Scouts hat, wo jedes C, B ein A-Jugendspiel anschaut, das machen sie nicht, weil sie Fußball anschauen wollen, sondern sagen, gucken, wie kriegen wir die Talente. Das ist einmal die eine Seite, die man seit der Richtung schon findet. Ja? Die Frage, die Sie stellten, ist so, bei der SG Sonnenhof aus Asbach ist einfach ganz klar gemacht, dass wird kein Spieler einen Vertrag unterschreiben für die Regionalliga, ja, der nicht in dieses System mit reinpasst. Wer hatte die Möglichkeit, es gibt genügend andere Vereine, das ist ja die Philosophie, die im Verein eigentlich auch vorgibt in der ganzen Sache. Ja. Wir haben eine Überzeugung, und da kommen wir auch wieder aus der Geschichte, und da muss ich ein ganz kleines bisschen widersprechen dazu. Auch die dritte Liga ist oftmals so, dass es einfach viele Spieler sind, ja, die werden nicht vom Fußball leben können. Die werden ihre 3.000, 4.000, 5.000 Euro vielleicht verdienen, ja, und vielleicht auch der eine ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger, aber die können nicht mit leben mit 26, 27, 28. Da muss man auch dran gedacht haben, was passiert nach der Karriere. Die Verpflichtung haben Verein, Berater und solche Sachen auch mit dazu. Das ist diese Philosophie, wenn zu mir ein Spieler kommt, sei es in der Beratung, oder sei es von der SK Sonnenhof Groß Aschbach, dann ist es schon wichtig, dass ein junger Spieler seine Schule fertig macht, und zwar zu bestmöglichen Medien, soweit wie er kommen kann, seine Ausbildung fertig macht und sich danach zu 100% auf den Fußball konzentriert. Es gibt sehr viele gute Beispiele auch in den Vereinen dazu, die das machen, die auch selber danach gucken, mit ihren Akademien, mit ihren Leistungszentren und so weiter, wo das auch vorgegeben ist, die Kooperation in Schule und Verein, wo oftmals bei den Vereinen da ist, wo man sagt, dann gibt es ja genügend Beispiele, wo sehr tolle Schulen sind, wo dann das Vormittagstraining mitgemacht wird und so weiter, da ist man schon ein sehr guter Weg. Aber das Entscheidende ist trotzdem, und jetzt komme ich auf die Session her auf, was der Bruder gesagt hat, du kannst es nie bestimmen, weil entscheidend sind die Eltern. Die Eltern sind diejenigen, die den Druck machen, nicht der Spieler mit 14 oder 15. Wenn die jeden Abend daheim beim Abendessen sitzt, weil Bayern München einen Grob hat oder Arsenal einen Grob hat, da kann der Verband machen oder die Liga machen, was sie wollen dazu. Wenn es im Kopf nicht mehr drin ist, kannst du als Verein mit dem Spieler nichts mehr anfangen oder so. Dann sind die unzufrieden, haben jetzt keine Teil draus, und da müssen diese
Also zwei Dinge dazu, also ich stimme Herrn Färber natürlich völlig dazu in dem Punkt, es gibt keinen Ersatz für ein duales Ausbildungssystem. Ja, da völlig richtig, weil das Kreuzband ist schnell gerissen und das Schienbein ist schnell gebrochen, also von daher rennen Sie dann bei jedem auch hier, das sind wir uns alle einig. Das ist, deswegen ist der Ansatz aber auch gut, nicht nur erzählen, sondern auch machen. Das ist der entscheidende Punkt. Ja, das ist das eine. Das zweite ist, ich will jetzt keine Diskussion und keine Kontroverse jetzt mit Ihnen führen in der Frage Spielerberater versus Vereinsvertreter. Natürlich gibt es auch bei uns in den Vereinen viele, die so egoistisch sind und sagen, was interessiert mich da, Ehrenkodex und sonstiges, ich gucke, dass ich die besten 16- oder 15-Jährigen an Land ziehe, gar keine Frage. Deswegen haben wir ja jetzt auch den Druck erhöht auf die Vereine, weil ich sage, wenn vergleichbare Ausbildungsstätten da sind, ja, das ist der Ansatz, dann muss ich sagen, bin ich ein Verfechter und sage, dieser heimatliche und dieses soziale Umfeld und diese Nestwärme, die auch ein Verein dann bringt mit seinen sozialen Strukturen, der ist durch nichts zu ersetzen. Ja? Und das Problem wird ja dann, wenn dann die 14-Jährigen einsouffliert bekommen, was alles für tolle Hechte sind, ja, und dann in die Vereine abgeworben werden und es dann nicht schaffen. Ich sage Ihnen, dann haben viele andere Trainer und Sozialpädagogen wieder ein ganzes Jahr Arbeit, um den wieder im Kopf aufzurichten und nicht als gescheitert zu gelten. Und letzter Punkt nur, und deswegen sage ich nochmal, Sie haben völlig recht, wie es bei den Vereinsvertretern Leute gibt, die vielleicht nur auf ihren eigenen Teller schauen und nicht weiter, gibt es auch bei den Spielerberatern gute und schlechte. Und nur, ich sage das auch mal, mir sind noch Fälle bekannt, wo Spielerberater auch, das will ich nur auch mal sagen aus der Praxis heraus, einem Eltern und den Spielern sagen, du unterschreibst aber keinen Fördervertrag, du kriegst die 300 Euro oder 400 Euro von mir, Spielerberater, jeden Monat, dann kannst du nämlich jeden Tag wechseln, ich übertreibe jetzt, und bist nicht vertraglich gebunden. Auch das haben wir alle schon gehabt. Ja? Also, aber es gibt, Sie haben völlig recht, wenn es natürlich um Vertragswesen geht und um Werbe, ab einem gewissen Punkt, ich würde mir wünschen, dass wir ein anderes Vertrauensverhältnis von Vereinsvertretern zu den Eltern und Jugendlichen aufbauen können, dass dann am Ende die mit 16, 17, 18, bin ich doch sofort bei Ihnen, da fängt es ja schon an, da musst du dir die Weichen stellen, aber da wird mir zu viel Wirbel in zu jungen Jahren gemacht. Das ist eigentlich die Botschaft.
Mit Ausbildung und Schule, Ausbildung, da sind wir, glaube ich, 100% einig, das muss sein, weil in der Drittliga oder Viertelliga oder Regionalliga überhaupt, da kann keiner davon leben oder sich eine Zukunft aufbauen. Und da parallel was zu machen, sind uns wir alle einig, dass es sehr, sehr wichtig ist. Aber in der Drittliga ist eigentlich schon ein Stück mehr Professionalität drin. Und das ist halt die Frage, wenn man jetzt einen 26-jährigen Spieler holen möchte. Also da bin ich auch wieder in der Zwickmühle. Das sind alles Dinge, die ich gerade momentan lerne. Dritte Liga braucht man 4 Spieler, U23, Deutsch. Jetzt frage ich mich, ist der Julian Leist, der gerade 2 Monate älter ist, warum kriegt der einen Wettbewerbsnachteil, wenn ich sage, ich brauche jetzt einen U23-Spieler, dass ich meinen Kater auffülle und du mit 24 Jahren stehst auf der Straße, dir kann ich kein Angebot machen, obwohl er besser ist wie der 23-Jährige. Da muss ich eine Frage, also dritte Regionalliga, d'accord, aber in der dritten Liga, ich habe unheimlich viele Probleme, es sind meine junge Mannschaft, meine jungen Spieler, die werden jetzt von 23, werden die halt jetzt 24, fallen da raus, Aber man hat ja eine Entwicklungsmöglichkeit bis 30, ab 30 geht es wieder ein bisschen bergab. Also ich bin mit 29 Weltmeister geworden und ich glaube nicht, dass ich das geworden wäre, wenn die Leistung nachfällt. Und da ist ein Stück auch zu viel Jugend war irgendwo drin. Warum soll einer eine Existenz nicht noch weiter sich weiter fördern können oder aufbauen können, wenn er 4, 25, 26 ist und nur dritte Liga Niveau hat? Im Endeffekt.
Und das dann eben zwei Bemerkungen dazu. Erstens hindert dich niemand daran, gute Nachwuchsförderung zu machen, dann brauchst du den rein 24-Jährigen nicht von woanders holen. Erstens. Und zweitens sage ich, irgendwo ist nochmal
eine Grenze. Moment, wenn ich aber den 24, aber der aus meiner eigenen Nachwuchs kann er auch noch 24 mal alt werden. Ja. Der muss ihn wegschicken.
Nein, du musst ihn nicht wegschicken. Du musst nur, da musst du eben halt so viel, du musst Nachwuchsspieler eben bis zu der Grenze. Ja,
also
musst du
ihn
wieder selbst ausbilden.
Ja, aber musst du ihn mit nachschieben.
Ja. Aber das ist doch das Wesen der Nachwuchsförderung, ausbilden. Das ist
ja,
doch das
genau, okay.
Und deswegen sage ich, und es gibt ja eben halt, deswegen sage ich, das ist ja auch die Verzahnung wieder Amateure Profi beim VfB Stuttgart oder wo auch immer, da können ja auch nicht alle oben spielen. Ja? Und das sind doch eigentlich dankbare Dinge. Ich sage doch, es ist aus meiner Sicht, ja, ich habe mich da auch unbedingt gemacht bei den eigenen Kollegen im Profifußball, mir ist es doch lieber aus der Vogelperspektive, jetzt lass uns mal recht, ist mir doch lieber der 19-Jährige, der spielt in deiner ersten Mannschaft vor 6.000 oder 8.000 Zuschauern, als in der zweiten Mannschaft beim VfB Stuttgart. Das sage ich auch mal ganz klar. In der Entwicklung ist das für den viel besser, weil er auch eher auf den weil er eher vorbereitet wird. Das heißt, da müssen wir einfach mehr uns Gedanken machen. Aber zu sagen, ja, jetzt wird der 24 und zwei Monate, ja, dann so sind die Regeln. Ich meine, wir können jetzt nicht sagen, da ist der Strich und dann musst du sagen, das wissen wir alle und dann müssen wir uns danach halten und vielleicht noch mehr in den Nachwuchs investieren, dann brauchst du, hast du das Problem nicht. Ja,
aber du sagst jetzt auf der anderen Seite, sagst du auf einer Seite, die dritte Liga ist von der Profiliga und dann wird aber reglementiert gegenüber der zweiten und ersten Liga. Das
was ist heißt ein
Widerspruch. Ja, also wenn ich in der zweiten Liga bin, brauche ich keine vier Spieler.
Da musst du aber
Local Player
haben. Ja, aber da musst du Local Player haben. Da muss es ja schon sein, da musst du.
Local Player ist was anderes.
Ja, Moment.
Wir haben nur Schwaben eigentlich bei uns in der Mannschaft. Das ist ja was anderes. Aber vom Alter her.
Aber wir müssen.
Aber warum wird denn, du sagst, die dritte Liga gehört zur Profiliga. Warum wird denn die dritte Liga anders geführt wie die zweite Liga?
Eine Erklärung und eine Antwort ist die. In der ersten und zweiten Liga sind die Nachwuchsleistungszentren Pflicht. Das heißt, wir produzieren von Amts wegen schon mal Nachwuchsspieler auf wirklich höchstem Niveau, erstens. Dadurch kommt ja schon mal der Fundus, aus dem du vielleicht auch schöpfen kannst. Das zweite ist, jetzt bin ich wieder bei Local Player, auch wir verpflichten die Vereine, dass die vier lokal ausgebildete Spieler, die im eigenen Verein ausgebildet werden müssen, zwischen 15 und 21 müssen die 3 Jahre ununterbrochen in dem Verein spielen. Da ist auch keine Regelung, die bei dir gilt. Das heißt, also in der Frage, ist die im Profifußball, haben wir auch eine sehr hohe Latte? Ja, das ist auch nicht so einfach. Also wenn du mal guckst mit deinem Kader, wie viele das erfüllen würden bei dir, die zwischen 15 und 21 3 Jahre lang ununterbrochen bei dir im Jugendbereich gespielt haben, die müssen wir nachweisen. Jeder Profiverein.
Ja, 10 Stück.
Die das nachweisen. Gut. Ja, dann hast du ja kein Problem.
Ja, doch,
aber dann sind die ja jedes Jahr kommen die ja nach. Deine Argumentation folgen. Dann müssen die ja jetzt auch wieder da sein.
Wir bauen ja jetzt, aber die geht ja erst mit unserer U23. Wir übernehmen jetzt von der U19 8 Spieler in die U23. Aber zwischen der Oberliga und der.
Ich denke, was den Punkt. Verstehe vollkommen. Aber die Geschichte, vielleicht ist mal das Beispiel von der Saison auf Kosaschbaum mal rausnehmen. Ich finde es amateurmäßig, aber trotzdem kann man sagen, dass hier ist ein Konzept entwickelt, die zweite Mannschaft von der Landesliga an die Bundesliga aufgestiegen. Ja. Die sagen, mit dem Trainer, da muss ein Trainer da sein, da sollen die Spieler spielen bis von 18 bis 21. Ja, sollen die Spieler nicht älter, weil wenn sie älter wie 21 sind, sie keine, und schaffen das in den 3 Jahren, dann spielen die von der Regionalliga oder die erste, dann sollen sie zu den Vereinen gehen, dort, ja, wo sie dann die Jahre über dann spielen, Oberliga, Verbandsliga oder sonst irgendwo. Ja. Und so müsste ein Stuttgart auch sein. Stuttgart von der A-Jugend, ich glaube, in den letzten 2 Jahren gibt es keinen einzigen mehr, der dort spielt, aber in der Bundesliga drin spielt. Gibt es keinen einzigen. Ja. Müsste es nicht der Taski, Ulreich und so waren die letzten. Da müsste doch Stuttgart Kickers der richtige Weg sein, zu sagen, alle, wo das nicht schafft, ja, dort drin sind, das sind tolle Spieler für dritte Liga oder zweite Liga sogar. Und das ist diese Denkweise, wo einfach auch vom DFB vielleicht mal ein bisschen in verschiedenen Art mit dem Verein angegangen werden muss. Ja, dazu, da ist wie so ein Glocke hoch betrieben, Hauptsache ein Spieler wird weiter schon erfolgreich und guckt sich durch, kommt dahin. Dann hast du die Situation, weil du sagst, gut, mit 26, 27, 28, der vielleicht ein dritte Liga-Niveau hat, aber dich doch gar nicht den Weg nach oben begleitet.
Ich gebe dir vollkommen recht, nur gleich mit das Problem. die Spieler, die verdienen bei den zweiten Mannschaften das Dreifache wie bei uns in der dritten Liga. Jetzt sagst du zu einem Spieler, ich will da einen Spieler holen, der sagt, ich verdiene, was ist er? Bei uns ist das Limit ist bei uns zwischen 3.000 und 5.000 Euro, mehr geht nicht. Die kommen ja aber von fünfstellig. Wie soll ich den Spieler hierher locken? Wenn du mir das erzählst, dann bin ich bei dir, 1000%.
Also ich gehe vielleicht nochmal einen Schritt zurück in diese ganze Geschichte der Talentförderung in diesem Leistungszentrum. Nun ist bei den Stuttgarter Kickers so, dass sie sich in einem räumlich gesehen in einem höchst interessanten Spannungsfeld bewegen zwischen Hoffenheim, die sehr aggressiv im Jugendbereich auch sind, im VfB, der traditionell ja überall die Jugendarbeit macht, und in dem SC Freiburg, der da für den Ähnliches gilt. Aber in diesem Umfeld muss man sich ja irgendwie behaupten. Also was kann die Nische sein, die man jetzt beispielsweise bei der SG Sonnenhof, wo Sasbach gesehen hat, für das Thema Regionalliga? Was könnte es sein? Kann es die Marke Kickers sein? Also, oder orientiert man sich tatsächlich in dem Alter nur am Geld?
Nee. Also bei uns ist es wirklich so, die Marke Kickers hat immer noch einen sehr hohen Wert, muss man immer wirklich sagen, hier im Stuttgarter Bereich.
Und das ist das eine.
Bitte, als Ausbildungsverein.
Wir sind, es gibt eine Kooperation mit der Kotterschule.
Zum Beispiel, wir haben eine schulische Kooperation. Wir möchten auch ein Nachwuchsleistungszentrum aufbauen, sind wir auch dabei. Habe ich auch die Unterlagen, ist auch schon alles auf Papier gebracht. Aber es ist ein Problem der finanziellen Seite und auch der Ort und Standort ist bei uns ein Problem. Aber da sind wir schon, glaube ich, sehr, sehr weit und das werden wir auch in den nächsten Jahren umsetzen. Aber ich bin jetzt seit 1,5 Jahren wieder hier. In Stuttgart und glaube ich, was wir jetzt erreicht haben, ist schon sehr, sehr ordentlich. Aber wir müssen halt die Nische finden, das ist ganz klar. Deswegen ist es auch für uns wichtig, dass die U19 in die Bundesliga aufgestiegen ist. Wir haben ein Riesenproblem mit der U17, deswegen sind unsere U15-Spieler alle abgewandert. Ist auch ganz klar, kann man auch nachvollziehen. Weil ich kann nicht einem sagen, Junge, du musst hierbleiben und in der Verbandsliga spielen. Wenn in der Nationalmannschaft Ambitionen hat und in der Nationalmannschaft spielen. Aber wir haben absolut, denke ich, auch trotz Hoffenheim, Karlsruhe ist auch noch, die im Jugendbereich sehr, sehr aktiv sind, Freiburg, haben wir eine Nische, Stuttgarter Nische drin. Der VfB kann, sag ich auch, der VfB kann nicht alle Jugendspieler, die leistungsmäßig eventuell nach oben kommen können oder die ein Riesentalent haben, einen Vertrag geben. Und da müssen wir schauen, und das war jetzt auch mit dem Lukas Ramzer als Beispiel, dem U15-Spieler, der kam heulend zu uns letztes Jahr. Der VfB gibt mir kein bei euch spielen. War selbstverständlich. Es ist der Nationalspieler geworden, jetzt geht er zu Bayern München, nach einem Jahr später. Wir haben ihn quasi wieder aufgebaut, wieder hochgepäppelt, jetzt geht er nach Bayern München. VfB wollte ihn aber wieder zurückhaben.
Jetzt auf einmal. Die Geschichte ist doch die, aber wenn bei dir bei der Stuttgarter Kickers Rotor in der Grund spielt, dann spielt zwei Klasse Dinge, dann ist doch klar, dass auch mal eine Stufe hergeht. Ich denke, das Leistungsprinzip, was irgendwo da ist, wenn man nach Hochteile geht, das ist bei dir, das ist auch, wenn man kleiner Verein ist und der geht bis hoch zur zweiten Liga, zur Bundesliga. Ich denke immer, ich sage das von der Beraterseite aus, nicht mit 15, 14-Jährigen, wenn ich das falsch verstehe, aber 17, 18, 19, 20-Jährigen, da musst du gucken, wo ist meine Dicke, wie komme ich denn da hin, und je schneller das da drin ist und so erfolgreich auch für den ganzen Fußball, dann machst du in der Bundesliga, aber und wird sie mit 18 reinschmeißt oder sonst irgendwas, macht Dortmund. Club oder irgendwo auf Jugendliche Sätze dazu. Und das geht auch, die holen dann die Spieler halt mit 17, 18 oder mit 16 irgendwann, weil sie da davon überzeugt sind. Die holen aber dann nur die Besten. Ja? Und dadurch bleibt aber genügend anders übrig für die Vereine, wo drunter sind. Und da muss man sich um die zweite, auf der zweite Bildungsweg weiter noch, und die muss man sich dann bemühen, sage ich mal, mit der Tradition, die die Stuttgarter Kickers haben, die Bundesliga gespielt haben, zweite Liga. Das ist einfach mal, das ist ja nicht nur bei, das Problem hat nur die Stuttgarter Kickers, das haben ja überall die Vereine dazu. Und wir wissen auch, wenn wir ein toller Spieler haben, wir haben letzte drei Jahre vier Spiele abgegeben, in zweite Liga, in dritte Liga hoch dazu, von der A-Jugend weg dazu. Und wir sind stolz drauf, da haben wir gesagt, du machst eine gute Arbeit, hast eine tolle Arbeit, die Spieler kommen weiter. Und dadurch sind wir doch interessant wieder für andere Spieler, dass sie zu uns kommen und sagen, diese Plattform müssen wir nutzen, ja, damit wir da nachkommen. Ja, dazu. Und das muss dieser Ziel eigentlich sein, sag mal, bist du da oben?
Aber das machen wir ja. Das machen wir ja seit anderthalb Jahren. Wegen dem haben wir ja auch das erreicht. Wir haben einen Mini-Etat gehabt, aber viele sagen, wir haben einen großen Etat. Wir haben halt erstmal einen Haufen Schulden, die wir bedienen müssen und abzahlen müssen. Wir haben eine Infrastruktur, ein Stadion, das sich erstmal, wenn wir einen Euro verdienen, da brauchen wir erstmal 2000 Zuschauer drin haben. Sonst wird alles aufgefressen von der Stadt, von allem drumherum. Und wir haben mit einem Mini-Etat das auch geschafft und haben auch mit dem Team-Spirit, was wir reingebracht haben, mit dem Kickers wieder ein bisschen stolz zu sein, Kickers, das haben wir geschafft und da haben wir auch dran gearbeitet, deswegen haben wir ja auch die Spieler wieder gezielt, wir haben nur zwei, drei gezielt, wir haben Julian Leist zurückgeholt mit 22 Jahren von Bayern München oder den Gründer geholt, wir haben gezielt geholt und die anderen sind alle aus unserer eigenen...
Gründer ist gesund auf Passagbarer.
Ja,
das Beispiel. Aber ja, das ist schon normal, dass man dann den nächsten Schritt geht. Und der ist ja dann so richtig aus der Tradition, weil ihr habt den Vorteil gehabt und die Tradition, für uns kann er auch kein Geld verdienen. Wenn es uns alles halten hat, aber er ist schon Tradition zu den Stuttgarter Kickers gegangen.
Das war unser Vorteil. Das war in dem Moment wahrscheinlich unser Vorteil.
Oder? Das muss so eher Stärke sein, so wie jeder andere Stärke hat, das muss man sagen, das muss man dann rausnehmen.
Logisch, aber das war die Frage, die Nische, wo wir jetzt hinkommen möchten. Und da möchten wir natürlich aber auch unsere Jugendbereich, unsere Infrastruktur so zu machen, dass wir das Auffangbecken auch sein können. Weil wenn wir Umkleideräume haben, die nächste Woche Infrastruktur ist halt beim Sonnenhof momentan besser wie bei uns. Und da müssen wir gleich investieren und hinkommen. Und das sage ich auch mit einer Philosophie, haben wir auch den Leitfaden mit den Jugendtrainern, dass sie auch ihre Ausbildung haben und das tun wir jetzt aber alles im Aufbau. Und da sehen wir unsere Chance und da möchten wir mittelfristig über den Weg in die zweite Liga wieder kommen, wo wir dann sagen, wenn wir in der zweiten Liga sind, dann greift auch das wieder VfB erste Liga und dritte Liga mit der zweiten Mannschaft und dann können wir vielleicht auch den einen oder anderen Spieler von der VfB 2 dann auch abgreifen, weil wir in der zweiten Liga, glaube ich, auch finanziell das gleiche bieten können im Endeffekt. Und dann spielt er natürlich lieber bei uns, glaube ich, in der zweiten Liga vor 8.000, 9.000 Zuschauern wie beim VfB vor 150 und davon sind.
Ich frage es jetzt als Privatier zu Ihrer privaten Einschätzung, vielleicht als Kommando- und DFL-Geschäftsführer. Wo sehen Sie denn so Arbeitsfelder, Problemfelder für die Zukunft des deutschen Fußballs?
Ja gut, wir haben seit Jahren, und das wird auch uns die nächsten Jahre begleiten, den Spagat hinzukriegen zwischen der Kommerzialisierung, also immer noch mehr Erlöse zu generieren und uns nicht zu weit von der Basis zu entfernen. Ja? Und ich sage mal, ich bin der Traditionalist, das sage ich ganz offen, für mich gehört eben halt auch, ich sage mal, ein bisschen abgedroschene Pappbecher Bier und die Bratwurst dazu.
Dann gefällt es Ihnen beim Kickers mit Sicherheit.
Ja, ich habe da meine Hose mir schon versaut im Stadion. Also das war schön.
Also Bratwurst mag ich.
Ja, sonst gibt es keine Rote. Okay, aber ich wollte sagen, also das wird die große Aufgabe sein, dass wir uns nicht, ich sage mal, dass der Profifußball nicht zu elitär wird. Ja? Also dass diese Entwicklung, die wir ja leider auch in England haben, ja? Dass am Ende dieses Thema mit, ich sage mal, Stichwort unter Ausschluss der Öffentlichkeit nur noch trainiert wird. Ja? Dass die Stehplätze abgeschafft worden sind und dass nur noch hier, das auch kaum noch bezahlbar ist. Ich sage da ganz klar, der Fußball hat deshalb auch in Deutschland, auch weltweit sicherlich, deshalb seine Stärke, weil ihn jeder versteht, weil ihn fast jeder bezahlen kann. Und wir dürfen nicht dem Irrglauben unterlegen sein, dass wir immer mehr und noch ein Schäufchen mehr, und deswegen sage ich auch ganz klar, müssen wir aufpassen, auch wenn wir jetzt einen fantastischen Fernsehvertrag erzielt haben, dass wir die Gelder richtig kanalisieren. Ja? Und der Färber kriegt heute das ein bisschen ab, aber dass es eben nicht in die Taschen mit dem Augenzwinkern der Spielerberater und der Spieler nur geht, sondern dass wir die Vereine wiederum zwingen, in Infrastruktur, in Nachwuchsförderung, in Fanprojekte und in diese Themen zu investieren. Und das Problem ist, dass sie dann natürlich als Verband, egal ob DFB, der kann auch seinen Vereinen keine Vorschriften machen, wie er seinen Verein zu führen hat. Und so kann die DFL natürlich auch den Verein nur bedingt vorschreiben, wie sie unternehmerisch tätig werden. Das ist ja die große Schwierigkeit in der Frage. Aber das, glaube ich, ist ein großes Problem, dieses Spannungsfeld, zu sehr weg von der eigentlichen Basis, vom eigentlichen Spiel, von all dem, was dazugehört. Wenn Sie sehen, dass wir Themen haben, was das Programm angeht vor den Spielen, ja, wie oft die Fans natürlich danach lechzen und sagen, wir brauchen selber mal unsere 5 Minuten, damit wir selber unsere eigenen Fangesänge wieder, ne, die haben gar keine Chance mehr, weil am Ende das Programm durchgestylt ist bis zum Anpfiff und da ist gar keine Luft mehr für diese Themen. Also das finde ich schon spannende Aufgaben, dass wir da schauen, dass wir nicht den Bezug zur Basis verlieren.
Darf ich da ganz kurz eine Frage anschließen? Jetzt sicher die Diskussion um die Sicherheit in den Stadien, Watzke, BVB, Stehplätze. Das geht ja dann gegen das, was Sie gerade gesagt haben. Wie sehen Sie das?
Nein, das geht überhaupt nicht dagegen. Herr Watzke sagt ja, dass er
sich das nur sehr schwer vorstellen kann, dass die Stehplätze geschlachtet werden. Das war ja die Kernaussage von Herrn Watzke. Das ist ja genau das, was ich sage. Wir müssen aufpassen, dass wir eben am Ende uns nicht zu sehr entfernen. Ja, wenn es am Ende
ja, aber jetzt kommt die Diskussion um die Sicherheit. Die
ja, aber ganz klar. Aber dann müssen Sie natürlich abwägen, das sage ich auch mal sehr deutlich. Sie müssen dann abwägen und sagen, was ist jetzt höher zu bewerten? Ja? Die Sicherheit, und das ist für mich das höchste Gut. Also ich muss ganz offen gestehen, also wenn es in unserem Lande nicht möglich ist, mit Frau und Kind in Steinen zu gehen, ohne dass er Angst haben muss, dass er eingenebelt wird oder weiß der Kuckuck was, dann haben wir ein echtes Problem. Und da muss ich sagen, ist natürlich dieses Thema Gewalt und, oder Sicherheit, so muss ich es positiv formulieren, das Thema Sicherheit, da gibt es keine Diskussion darüber. Und wenn wir am Ende mit allen Fanprojekten und allen sozialpädagogischen Ansätzen nicht weiterkommen, ja, dann müssen wir eben halt über andere Maßnahmen und andere Lösungsvorschläge nachdenken. Aber ich sage auch ganz klar, auch wenn der Innenminister da und viele andere Politiker jetzt diese Forderung stellen, die Profivereine, da weiß ich mich in guter Gesellschaft mit meinen Kollegen, dieses Thema Stehplätze zu schlachten, ist wirklich das allerletzte Mittel. Ja, also bis das kommt, da muss wirklich, da müssen wir keine anderen Konzepte und Möglichkeiten mehr haben. Also ich dann haben wir ein echtes Problem. Also wenn wir so weit kommen, dass die Stehplätze geschlachtet werden müssen, dann haben wir, dann verliert der Fußball ganz sicher eine ganz wichtige, ja, auch emotionale Seite. Aber ich bin überzeugt, wenn wir jetzt durch diese politischen Forderungen, durch den Schulterschluss auch der vielen vernünftigen Fans, wenn wir diesen Druck, und darauf vertrauen wir am Ende natürlich auch nochmal, aufbauen können auf diese Handvoll Idioten, dass aus den Kurven heraus dieser Druck entsteht, zu sagen, hör mal, lass jetzt mal den Blödsinn hier sein. Ja? Und wir da diesen Druck, das muss aus meiner Sicht vielleicht nochmal unternommen werden, aber da sind wir, das ist kein neuer Ansatz, den ich hier preisgebe. Aber ich glaube, dass das ein wichtiger Ansatz ist, zu sagen, bevor wir hier nur noch Sitzplätze haben, alle anderen Mittel auszuschöpfen.
Man muss vielleicht in diesem Punkt auch nochmal dazu geben, und das ist auch über die Entwicklung, wie die Jahre übergekommen ist. Das hat ja massiv zugenommen, die Fans, und man geht jetzt wieder auf die Situation, man soll ja gucken, dass man wirklich auch noch für 9 oder 10 Euro ins Stadion gehen kann, dass wirklich auch der Fußball gesehen werden kann vom normalen Fußballfan, ja, und man nicht wie in England 60 oder 70 Pfund für eine Karte bezahlen muss, ja, sondern dass man diese, das ist mit den Stehplätzen notwendig, ja, weil die Vereine ja auch rechnen, ja, der eine Punkt. Nur man muss auch mal versuchen, analysieren, warum das Ganze kommt. Der jeweilige Fan, der jetzt für die 9 oder 10 Euro drin geht, reingeht, schaut oftmals in den Fall, für den ist es der Höhepunkt der Woche oder dass sich die ganze Woche für sein erspartes Geld, wo er jede Woche hingeht, wo man bei den Auswärtsspielen mitgeht und so weiter, das ist sein Leben, wo er da drin hat. Aber er bekommt ein Bestimmungsrecht über die Fußballer. Ja, und das fängt an, was in England zum Beispiel nirgends sehen, dass grundsätzlich am Spiel die Mannschaft muss dahin, der Fan entscheidet so oder so, habe ich gewonnen oder habe ich verloren, ich muss dahin, der Fan entscheidet, wie die Prügel gibt oder nicht Prügel gibt dazu. Man macht die Fans auch stark da drin, man gibt ihnen ja eine unbewusste Macht darüber, ja, in diesen Sachen. Und das sind Sachen, die man eigentlich auch mal bedenken muss, was zum Beispiel in England werden sie es nie sehen, dass eine Mannschaft in eine Kurve geht oder sonst irgendwo nahe geht, da werden sie auch so eine Randale oder sonst was nicht sehen, in diesen Formen. Das muss man vielleicht mal überlegen und mal anpacken, ja. Diese ganzen Geschichten kommen da zusammen. Das war vor zig Jahren nicht so. Das hat sich in den letzten Jahren massiv entwickelt. Frisch mal nach einem großen Erfolg mal in die Kurve gegangen, hat sich bei den Fans bedankt. Heute ist nach 0 zu 5 verloren, wenn sie nicht gehen, dann kriegen sie Prügel. Wenn sie gehen, dann werden sie beleidigt bis zum untersten Teil dazu. Und wenn sie gewonnen haben, werden sie hochgejubelt und der Gegner wird auf der anderen Seite tot gemacht. Ja? Das sind Sachen, die muss man sich mal mit der Ursache mal beschäftigen, warum dass man da hinkommt.
Da muss ich aber auch einwerfen, im Erfolgsfall ist es genau andersrum. Also wenn ich ja, so
aber es verliert ja einer gewinnt, wir haben eine Zweigästeblöcke.
Wenn die Trainer und Spieler in der Kurve denkt, ja, die oben auf dem Zaun stehen mit den Fans feiern, im Erfolgsfall lässt man sich natürlich dort gerne bejubeln und holt sich Lob an.
Das ist halt der Vereine, das irgendwo ja, vielleicht mal zu überlegen.
Die werden ja auch gezwungen im Prinzip von den Fans.
Das sage ich ja gerade, die Macht, die der Fan bekommen hat darüber, im Unterbewusstsein. Ja? Und die spiegelt sich dann aus, wenn es dann nicht so funktioniert, wie man es will, dass die Macht einfach außer dessen Sachen, die wird in Deutschland massiv sind. Ja? Die sind in jedem Spiel bis runter zur Oberliga oder sonst was runterkommen. Deshalb ein guter Ansatz, weil wir machen natürlich uns auch Gedanken. Ich habe das auch in Augsburg gemacht. Wieder ein kurzes Beispiel erzählen. Auch, weil da sind wir als Vereinsvertreter gefordert, ja, dass wir am Ende auch zu einer Beruhigung im Vorfeld auch beitragen, was das Thema Stadion und Fans angeht. Ich will Ihnen ein Beispiel sagen. Wir haben nach 23 Jahren Amateurfußball ist der FC Augsburg aufgestiegen, die zweite Liga. Das erste Spiel war gegen meinen früheren Verein, den 1. FC Köln. Und ich habe gesagt, ist mir ganz egal, könnt ihr erzählen, was ihr wollt, wir werden hier einführen, auch keine neue Erkenntnis, aber für uns war es so, dass wir gesagt haben, es wird grundsätzlich 45 Minuten vor dem Anpfiff wird die Hymne des Gastes gespielt. Einfach um zu dokumentieren, ihr seid herzlich willkommen. Und ich sage immer, wir sind gute Gastgeber bis zum Anpfiff und danach können Sie auf die Schienbeine treten und alles in Ordnung. Ja? Und danach geben wir uns aber wieder die Hand und gehen vom Platz. Und das haben wir eingeführt und ich bin da unglaublich unter Druck geraten bei den Fans, die gesagt haben, jetzt der Rettich, jetzt fängt er an zu spinnen, was soll das in unserem Stadion, nix, wir wollen das nicht. So. Ich hab mich da nicht beirren lassen, habe gesagt, wir spielen die Hymne. 45 Minuten ist mir ganz egal, solange ich hier Geschäftsführer bin, bleibt das. So. Und was haben wir da gemacht? Jetzt kommt das Rückspiel, ich bin da in Köln. Da habe ich meinen Kollegen angerufen, den Geschäftsführer Klaus Horst, und gesagt, hör mal Klaus, du musst mir einen Gefallen tun. Wenn wir bei euch spielen, kannst du bitte unsere Rot-Grün-Weiß, unsere Hymne bitte 45 Minuten vor dem Spiel spielen? Da sagt er, oh, Spiel. Ich sage, komm, tu mir den Gefallen. Hat er gemacht. Jetzt sind das erste Mal, weiß ich, 1200 Leute Augsburg nach Köln gegangen. Die haben ihre in einer Hymne im Stadion gehört, danach war Ruhe. Dann haben sie es erlebt und haben gesagt, Mensch, boah, das ist aber nicht so schlecht. Ne? In dem Gaststadion, wir werden aber hier, das ist aber toll. So.
Also du hast die Freiburg gehört, auf der Schwäbischer ich war in dem Spiel.
Also auf diese speziellen Dinge möchte ich jetzt in der Tiefe nicht eingehen. Ich wollte damit nur sagen, dass wir als Vereinsvertreter aufgerufen sind, eben halt auch gerade was diese Themen angeht, ja, ein bisschen mehr Sensibilität noch zu entwickeln und auch da im Vorfeld Dinge auch zu unterlassen, die dazu führen, dass sich auch noch jemand bemüßigt fühlt, dann zu sagen, jetzt haue ich dem auch noch einen auf die Nuss, wenn mein Manager sagt, was das für ein Scheißverein ist, der Gegner. Ich finde auch dieses Thema, wenn dann die Heimmannschaft ein Tor erzielt und dann der Gast dann verhöhnt wird. Ne? Also diese Dinge, sage ich, bin ich sofort bei Ihnen, gibt es bei uns nicht. Also ich sage mal, aber deswegen, dann sind wir bei den Entscheidungsträgern im Verein. Bei uns, beim FC Augsburg, gibt es das nicht. Da werden Sie nie gehört haben, weil ich das dem Stadionsprecher untersagt habe. Ja? Ich habe gesagt, der kann feiern, der kann den Torschützen fünfmal nennen von uns, habe ich gar kein Problem. Da kann auch Stimmung kommen, alles in Ordnung. Aber alles, was den Gegner herabsetzt, oder diskriminiert oder schlecht aus, machen wir nicht, gibt's nicht. Aber dann müssen natürlich auch jemand haben, der sich da hinstellt und das auch umsetzt.
Like a constant crowd in constant land, I'm a claustrophobic. I said where's comfortable, there's more warm and naked intimacy. Thank God your words have come to rescue me from my sentence. You're like a two-step and tongue on a flat dance floor. You're the eulogy, I can't afford anymore. That tumor in my side, celebrating malignant surprise. I'm moving in, I think I've grown on your parents. You wanna talk about the feelings I'm feeling.
Kommen wir nochmal über diese Gewaltgeschichte, was Sie angesprochen haben. Ich denke, diese Probleme, die da sind, die muss man ja immer in der Ursache beheben. Es wird ja immer bei uns von Polizeiordnungen, die es wahrscheinlich in keinem Land größer gibt, wie bei uns Sicherheitsvorkehrungen. Ich denke, da sind wir führend in allen Bereichen und trotzdem klappt es ja nicht so. Ja? Und deswegen denke ich, die Ursache wird nicht behoben. Es gibt zum Beispiel Alkoholverbot oder Leichtbier oder sonst irgendwas. Ja? Aber es wird nicht behoben, dass dann 500 Meter außerhalb vom Stadion sich hier schon bewaffnen kann mit allem, was er braucht vor dem Spiel, dass er rechtzeitig seine PS-Zahl hat. Ja? Dazu, dass er da drin ist. Die Vereine werden sogar noch bestraft damit mit solchen Maßnahmen, ja? dass wir gemeinsame Konzepte entwickeln. Diese Fan-Kultur insgesamt, das ist auch die Medienwelt meiner Meinung nach gefordert, die macht den Fan ja auch zu stark mit den ganzen Berichten, wo da drüber sind. Das ist ja ein Spektakel, was dann jeder immer in der Zeitung zu lesen ist, wenn man jetzt nochmal dran geht, Düsseldorf, das Spiel gegen Berlin, das war für die Medien, das waren ja Bilder, wo da drin sind, mit jeder, wo sich da erkannt hat von den Leuten, wo da drin sind, für den war das ja, der ist sehr wichtig auf einmal von der ganzen Geschichte. Und ich denke, da die richtige Mischung, ohne dass ich jetzt die Presse hier angreife, dazu. Aber es sind alles solche Punkte zu sagen, ja, genauso wie die Mannschaften in die Kurven gehen und die Fans anheizen oder sich beleidigen lassen oder teilweise Morddrohungen kriegen in der Kurve, wenn sie nicht kommen oder sonst was, das sind Sachen, da muss man einfach mal die Grundsätze finden, ja, die nicht in der Polizei zu finden sind oder Sicherheitsvorkehrungen, sondern da müssen Grundsätze von den Vereinen mit ihren Mannschaften gefunden werden, in der Zusammenarbeit auch mit den Medien. Ich denke, das ist der einzige Weg, wie man da eigentlich aus dieser Geschichte rauskommt, weil es wird ja immer mehr, das wird ja nicht weniger, sondern es ist immer mehr geworden. Und ich denke, das ist fast schon Skandalhascherei dann irgendwo für den Fan, ja, und für natürlich, wir sind halt in der Gesellschaft, wo man dann ja sagt, Mensch, je mehr Skandale und so, interessanter ist, umso mehr aber darüber zu reden, aber im Fußball ist das der falsche Weg, weil es wäre schade, wenn dann der Fußball drunter kaputt geht und tatsächlich dann irgendwann mal nur noch Sitzplätze geben würde in einem Stadion drin, aus dem Grunde, weil man das nicht irgendwo logisch überdenkt und richtige Wege findet, warum man deswegen, weil ich denke, der, wo gewaltbereit ist, ja, dazu, und der, wo sich dann fünf Bier reinbringen will, der lässt die fünf Bier, ob er im Stadion jetzt was bringt oder nicht, er trinkt die fünf Bier, und der, wo Gewalt machen will, der wird die auch machen, ob er einen Sitzplatz hat oder einen Stehplatz hat. Man muss die Ursache dementsprechend erkennen, von die Wichtigkeit von diesen Leuten dementsprechend ausnehmen.
Ja, zwei Bemerkungen dazu. Erstens, glaube ich, das Thema der Fanprojekte ist noch nicht bei jedem richtig angekommen. Ich muss das sehr kritisch sagen, auch wenn wir hier in Baden-Württemberg sind, weil in Stuttgart gibt es ja leider noch keins. Ja, das kommt nicht ans Laufen aufgrund der Politik, und das muss man schon mal kritisch sagen dürfen. Das Zweite ist aber, dass sie den Einzelfall, das heißt, dass jemand sich eingeballert hat und jetzt dann plötzlich da, über den sollte man nicht diskutieren, weil das passiert am Oktoberfest und sonst wo viel häufiger, ohne dass ich es gutheißen will, gar keine Frage. Worum es uns geht, glaube ich, die alle Freude am Fußball haben, ist, dass wir diese organisierten Themen versuchen in den Griff zu kriegen. Ja? Also wenn dieses Thema auch Pyrotechnik, also ich muss ehrlich gestehen, mir fehlt da jegliches Verständnis, ja? In der Frage, warum jemand in einem vollbesetzten Block Pyrotechnik oder Fackeln anmachen. Also das übersteigt meine Vorstellung, weil ich sage, das kann nicht zielführend sein im Sinne des Fußballgenusses. Und da müssen wir hinkommen, dass wir da relativ klar und deutlich sagen, ich bin keiner, der nur für Verbote, und deswegen, Sie haben schon recht, wir müssen an die Wurzel ran, aber wir müssen schon zwei Dinge im Kopf haben. Also eine sind die Dinge, wo wir frühzeitig in den Fanprojekten über Vereinsarbeit, auch bei den Verbänden, aktiv Dinge wie Respekt, Fairness und vernünftigen Umgang einfordern. Das ist der eine Strang. Aber das andere ist der, wenn jemand eben halt vorsätzlich andere gefährdet mit diesen Themen, da sage ich ganz ehrlich, dann bin ich dann sehr humorlos. Dann ist da der Kreidestrich und den gilt es nicht mehr zu übertreten. Ich glaube deswegen, das ist so vielschichtig in der Frage, dass es nicht mit einer Maßnahme getan ist, sondern es sind am Ende viele Dinge. Auch die Frage, ich sage mal, Handschlag vor dem Spiel. Ich sage, warum nicht auch Handschlag nach dem Spiel? Ja? Auch das sind für mich Themen. Warum nach dem Abpfiff nicht die beiden Mannschaften ganz kurz sich am Mittelkreis treffen und sagen und gehen dann wieder auseinander? Ne? Also es gibt viele Dinge, wo ich einfach sage, wir müssen als Vereine erstmal ein gutes Vorbild sein in der Frage, kombiniert mit den entsprechenden Sanktionen, da wo es notwendig ist, aber auch in der Frage der Prävention, die deutlich gestärkt werden muss.
Man muss vielleicht auch in zwei Dinge noch mit dem Ton einwerfen. Man darf es ja nicht alles schlecht reden. Es gibt ja keine besseren sozialen Vernetzungen oder Begeisterung von Massen wie in zwei Dingen, das ist die Musik und der Sport und speziell der Fußball. Diese Mengen, diese Massen, wo da begeistert sind, und die Vereinigung von den ganzen Nationalitäten, von den Mentalitäten und so weiter, da ist der Fußball ja absolut führend mit dabei. Ja? Deswegen sage ich, das sind ja Randsachen, über die wir uns unterhalten, und das dürfte ja, wenn man es richtig anpackt, ja gar nicht das Problem sein. Man muss diese positiven Dinge stark machen, ja? Aber bei uns werden diese negativen Sachen werden stark nach außen getragen. Ja? Die ganz positiven Dinge, die verschwinden eigentlich darunter, was den Fußball eigentlich insgesamt betrifft. Und Dinge, da müssen wir das anpacken. Diese negativen Sachen werden zu wichtig von den Fans, und die werden dadurch zu wichtig, diese paar Handvoll, weil man es hergeht, in Stuttgart sind 60.000 drin und sind vielleicht 50 dabei, und diese 50, die stehen dann bundesweit im Mittelpunkt, ja, oder diese 100, stecken dann nochmal 200 mit an, ja, die anderen 48.000, 49.000 verdienen, was eine tolle Geschichte war, ist verallgemeinert, dass der Fußball negativ ist. Ich denke, man muss das Positive rausnehmen und das andere richtig sinnvoll dementsprechend angehen, dann ist es der richtige Weg. Das andere wird zu stark dementsprechend gemacht, und das bringt es eine zu große Macht. Das ist doch genauso bei einer Demonstration, da gehen 10.000 friedlich demonstrieren, ja, und 10 K.O.-Zettel dann irgendwo was mit an. Das sind einfach diese Dinge, wo man sagt, die kann man nur im Grundsatz dementsprechend anpacken, und so ist beim Fußball eigentlich anders.
Ja, bitte. Zum Jugendkonzept vorher, war Jugendkonzept gerade unbezweifelt. Also, wie sieht es jetzt aus beim Stuttgarter Kickers? Ich war in der Zeit damals Jugendtrainer für die A-Jugendspieler in die CMB-Jugend. Da war das nur, jeder für sich hatte jetzt eigentlich einen richtigen Koordinator.
Wir haben jetzt ein richtiger Mantel. Ein Koordinator ist immer der Peter Arnold, den habe ich jetzt auch installiert. Und wir haben von der U8 bis zu U13 mehr sogar breiten, mehr oder weniger Sozialausbildung. Und dann
VfB auch.
Ja. Und dann U14 und U15, wie gesagt, das sind wir auch in der höchsten Liga. Das ist aber auch nur für mich jugendlich. Und da brauchen wir die spezifischen Trainer. Wir haben 15-Jährige, muss anders trainieren, wir haben den 18-19-Jährigen. Und da haben wir einen Koordinator für den unteren Bereich, und da haben wir einen Koordinator jetzt installiert auch für den oberen Bereich, ab der U16 bis zu U23 auch, weil die auch in der Oberliga spielt. Das ist für mich immer noch Ausbildung, das ist immer noch der Nachschub Herausforderung für uns, für das Top-Team. Und das ist aber alles miteinander verknüpft und verbunden. Und das ist auch mit Leben jetzt erfüllt. Und nicht nur auf dem Papier, sondern wir haben das auch mit Leben erfüllt. Und wie gesagt, selbst da im Jugendbereich haben wir sehr viele Änderungen gemacht. Personelle.
Trainer hat uns viel Änderungen gemacht in die
letzten Jahren. Da war noch ein Buchhalter und nicht den Chef.
Also, warum zu viel? Weißt du?
Da war schon mal eine Frage.
Du warst so nicht. Verbinden jetzt zur Sonnenhof, Herr Förber. Ist der Spieler Regionalliga. Ihr könnt nicht jahrelang jetzt von Spielern leben, die aus Nachbarvereinen kommen. Ihr habt jetzt mit der A-Jugend die Möglichkeit aufzusteigen in der Verbandsstaffel. Drunter ist nicht arg viel da. Sie kennen Ihr Nachbarverein, die TSG, die hat alles so gemacht und ist jetzt ganz unten. Wie werdet ihr das machen? Habt ihr auch jetzt einen hauptamtlichen oder ja, größtenteils Koordinator oder Roland Stempfel macht das eine, aber gibt es bei euch auch? Da müsst ihr ja auch die Gedanken machen mit Ausbildung.
Unser Konzept war vor ein paar Jahren ein bisschen anders, weil wir gerade das Beispiel TSG Backnang hatten, das ja ein Traditionsverein ist, ja, und dann immer stärker mehr in die Jugendarbeit rein, aber keine Durchlässigkeit hatten. Die haben im Endeffekt eine tolle Jugendarbeit und Opa hat kein einziger von der Jugend gespielt, ja, kein einziger über Jahre hinweg. Wir haben gesagt, wir müssen erstmal oben eine Attraktivität schaffen, ja, dass die jungen Spieler, die haben das Ziel, aber da hinzukommen, ja. Und ich denke, das hilft ja nichts, wenn ihr eine A-Jugend habt, die in der Bundesliga spielt oder in der Oberliga, in der Verbandsstaffel und die erste Mannschaft da oben spielt, in der Landesliga oder Bezirksliga. Ich denke, das ist der falsche Weg, weil du musst jetzt erstmal eine Attraktivität haben. Und ich denke, dass dort der Verein immer sehr, sehr gute Wege ist. Wie gesagt, wir haben alle Mannschaften bis jetzt von den Bambinis bis zu der A-Jugend, alle. Und was ganz stolz drauf sein kann, dann sagt das Konzept greift, in der Saison 4 Spieler, die in der eigenen A-Jugend schon gespielt haben, die selbst in der Regionalliga eingesetzt worden sind, sicherlich keine Stammspieler, aber da schon eingesetzt sind, obwohl die A-Jugend nur Bezirksstaffel gespielt hat, ja, und jetzt Meister geworden ist. Und die zweite Mannschaft zu 50%, in die Verbandsliga aufstieg ist, mit Spielern, die in der eigenen A-Jugend gespielt haben. Ich denke, das ist der richtige Weg. Man muss oben das Konzept oben haben, dass du ehrgeizige Junge dann kriegst, ja, wo dann auch sagt, die wollen dieses Ziel, weil sonst sind es ja Spieler, die trainierst du, aber die gehen dann irgendwo woanders hin, die haben dann das Ziel, diese Verbundenheit, diese Identifikation, dieses Herzblut zu kriegen für den Verein. Ja. Wo ich noch Fußball gespielt habe, früher auf dem Dorf war es so, da hast du in der Jugend spielen als Ziel, dass du irgendwann mal erste Mannschaft spielen darfst. Und das ist halt meiner Meinung nach überall viel verloren gegangen ist, weil diese Jugendarbeit eigentlich fast der Verein im Verein war, damit man hier erfolgreich drin arbeitet, aber bei den kleinen Vereinen nach oben gar keiner die Möglichkeit hatte, da durchzukommen. Ja. Und das ist ein Punkt, wo wir zum Beispiel, ich bin VfBler seit 25 Jahren Mitglied und Sympathisant und arbeite sehr gut mit ihnen zusammen. Aber für mich ein Beispiel, was für mich unverständlich ist, dass ein VfB Stuttgart eine Bambini-Mannschaft oder F-Jugendmannschaft abschafft, weil es bei denen das nicht mehr gibt ab der neuen Saison. Ja, für mich unbegründbar, das ist ein Repräsentationsverein, wo ich jeden Freundschaftsspieler immer gern gesehen war. Ja. Im Endeffekt sind solche Junge, die müssen dann zu solchen Vereinen gehen, die eh zum einen das Geld nicht haben, keine Platzkapazität haben oder sonst irgendwas und so eine große Freundschaft ist ab. Ich denke, diese Frage müssen mal gestellt werden daraus, dass ein Verein sowas vernachlässigt, diesen sogenannten Breitensport unter. Weil der Breitensport geht meiner Meinung nach bis 10 oder 11 Jahre mindestens dazu. Und da muss so ein Verein auch in der Verpflichtung sein. Ob der VfB der einzige ist oder anders Bundesligist oder Zweitligist. Aber das finde ich schlecht. Das ist der falsche Weg, ja. Weil jeder kleine Verein hat Bambinis rumrennen und hat F-Jugendliche und E-Jugendliche rumrennen und der Bundesligist hier fängt an, da man sagt, Bambinis und F-Jugend wird abgeschafft. Also, das ist der falsche Weg, was den Breitensport anbetrifft, weil die Spitze kommt nun mal aus dem Breitensport raus.
Ich habe noch eine Frage.
Also, Herr Buchwald, gehen muss zum Schluss vielleicht noch eine Frage an Sie drei. Das Thema heißt ja die Schwelle zum Profifußball, über was wir heute Nachmittag reden. Wenn ich mich jetzt erinnere, vor 5 Jahren gab es erste, zweite Bundesliga, 2 Regionalligen. Nächster Schritt, 3. Liga, 3 Regionalligen. Nächster Schritt, 1. Liga, 2. Liga, 3. Liga, 5 Regionalligen. Wenn ich das jetzt mal betrachte, was sich die letzten 5 Jahre verändert hat, wie schätzen Sie die Zukunft ein? Hinter der Entscheidung steht ja eine klare Erkenntnis, bis zur Regionalliga, Anführungszeichen Amateur, ab 3. Liga reiner bezahlter Fußball. Glauben Sie, dass in der Zukunft, und Herr Buchwald, mich interessiert das jetzt, weil Sie jetzt sozusagen das lebende Beispiel im Augenblick sind, der Schritt von der Regionalliga zur 3. Liga, glauben Sie, dass es Ihnen besser geht in der 3. Liga als in der Regionalliga? Und Herr Förber, Sie hoffe ich, dass Sie nächstes Jahr dran sind, glauben Sie, dass es noch schwieriger wird, diese Schwelle von der Regionalliga zum bezahlten Fußball überhaupt noch zu erreichen, Herr Rettig, und Sie schauen von oben runter. Was erwarten Sie?
Also, wenn ich anfangen darf, also ich bin überzeugt, uns geht es in der dritten Liga besser, also durch die Fernsehgelder, aber ich finde die Entwicklung auch nicht gut. Gerade die Frage war ja vorher, als du gestellt wurde, mit den Mannschaften von der Regionalliga Bayern. Also ich finde, man muss eine durchlässige Pyramide, kann nicht so sein und dann auf einmal so. Weil dieser ist im Prinzip. Das sind ja die drei Grade, das wird wie eine Antenne, wenn man die Pyramide, erste, zweite, dritte Liga, und dann kommen auf einmal fünf Regionalligen. Und ich glaube, das wird für jeden Verein immer schwerer, da aufzusteigen, wenn es gar keine Pyramide mehr ist, sondern eine Antenne ist. Ich denke, mit drei Unterbau, oder vielleicht dann einfach mal, muss man nochmal einen anderen Unterbau machen, ich weiß es nicht, aber die Pyramide muss ja fließend sein, weil die Vereine, die jetzt, wie viel spielen in der Regionalliga Traditionsvereine, also nicht nur bei uns, sondern Rot-Weiß Essen oder egal, die früher, die ja irgendwo ein unheimlich Zuschauerpotenzial haben, die auch zwar durch Eigenverschulden da runtergekommen sind, aber die werden es immer schwerer haben, nach oben zu kommen. Ich glaube, wenn man mal oben drin ist, ist es, glaube ich, einfacher, sich oben zu halten, wie wieder runterzukommen. Und ich hoffe auch, dass Sonnenhof das nächste Jahr packt und vielleicht wieder nächstes Jahr wieder gewonnen spielt. Aber es wird nämlich dieses Jahr unheimlich schwer. Weil erstmal den direkten Aufsteiger gibt es nicht. Gibt es gar nicht. Es kann sein, man wird Zweiter und steigt auf, aber dann kriegt man eine Auslosung. Das Bayern München rüstet, glaube ich, auch so auf, so wie es wäre. Im Norden ist es Red Bull Leipzig, die unheimlich viel Geld haben und da aufrüsten. Da können die eine super Saison spielen, werden Meister und müssen gegen Red Bull Leipzig, dann steigen sie auch wieder auf. Das ist alles umsonst gewesen. Also das finde ich eine unheimlich schwierige Sache. Die knallt die Profi zu den Amateur, das knallt mir jetzt gerade ein bisschen zu viel, das wird zu weit und da muss es mehr pyramidenmäßig funktionieren.
Also ich kann dazu sagen, ich denke, da kommt das Anspruchsdenken ja mit dazu. Ich denke, in der Liga, und das zusammen Stuttgarter Tigers, die haben Anspruchsdenken, dass sie aufsteigen, ja, und das muss das Ziel sein von den Stuttgarter Tigers. SG Sonnenhof Großaschbach ist aufgestellt, ich denke mal von der ganzen Hierarchie her, von der Tradition her, von der geografische Lage und allem, dass ein Verein ist, der sich zwischen Oberliga und der Regionalliga normalerweise bewegt, und so muss man eigentlich auch seine Planung ausgehen. Eine dritte Liga ist möglich, ja, dazu, aber die ist kein Muss. Die haben die Lizenzierung genauso beantragt wie alle anderen Vereine auch und haben die Lizenzierung vom DFB bekommen. Das heißt, die Hausaufgaben sind gemacht gewesen, dass man auch aufsteigen kann. Ja. Aber es ist da kein Muss, ja, sondern das ist ein Können. Ja. Und das muss auch das antwortungsbefähigende Denken sein. Und ich denke, das ist immer das Entscheidende. Wenn der SG Sonnenhof Großaschbach hat sich die Struktur nicht verändert, dass wir in der gleichen Schiene, was die Spieler betrifft, geblieben, ja, sicherlich, vielleicht ein oder zwei Spieler, die vielleicht in Verstärkung werden, kommen müssen, aber die hätten trotzdem in diesem Konzept mit dem gesamten Programm passen müssen. Ja. Du darfst deine Struktur dann nicht verlieren. Ich vergleiche das auch in der Bundesliga, vielleicht auch mit Augsburg oder Freiburg, die auch Vereine sind, wo du sagst, die haben die viel, viel schlechteren Möglichkeiten. Das stimmt nicht. Die haben die finanziell schlechteren Möglichkeiten, aber die haben meiner Meinung nach die bessere Struktur, die bessere Ideen dazu.
Und die bessere Trainer in der Bäuerliche.
Das ist ja Gesamtgebilde. Da gehört vieles auch dazu. Ein guter Trainer kann nur so gut arbeiten, wie sein Umfeld ihm das hergibt dazu. Es gibt viele gute Trainer, die irgendwo scheitern, weil das Umfeld nicht dazu da ist. Ja, oder die Mannschaft nicht passt. Ja. Das Gesamte muss passen und das ist Freiburg meiner Meinung nach ein Paradebeispiel dazu. Wenn die absteigen, geht nichts kaputt. Wenn sie aufsteigen, freuen sich alle. Und das ist bei vielen anderen Vereinen in der Bundesliga, wie in der dritten Liga oder wie in der Regionalliga. Da lebt man von Hoffen und Bangen. Mit dem Abstieg ist alles kaputt. Ja. Und das sind solche Punkte. Das ist das, was im Verein sehr wichtig ist. Und da bin ich bei der SG Sonnenhof Großaschbach sehr optimistisch. Da sind vernünftige Leute auch mit dem Wert mit dabei dran, ja, die das Ganze mit unterstützen. Und da gibt es dann nicht den Druck, da möchte jeder aufsteigen. Man hätte gerne auch die Stuttgarter Tigers nochmal das Schnäppchen schlagen müssen. Wir sind stolz darauf, dass er dreimal gegen uns nicht gewonnen hat, und sogar immer verloren hat, den Pokal dazu. Und deswegen gehen wir mal, dass sie aufgestiegen sind. Und das sind so kleine Rivalitäten, die bleiben müssen. Und wir freuen uns irgendwann mal wieder gegen Tigers zu spielen. Hoffentlich dann in der Liga.
Ja. Ja, ich finde es spannend zu beobachten, was passiert mit den zweiten Mannschaften der Profivereine, weil ich muss sagen, es hat sich bei einigen Vereinsvertretern ein interessanter Ansatz rauskristallisiert, der die sogenannten Traditionsvereine, glaube ich, eher freut, nämlich dort nicht zu viel zu investieren in diese zweiten Mannschaften. Ich sage mal Stichwort Bayer Leverkusen, die eigentlich einen etwas anderen Ansatz gehen, den ich persönlich, aber wie gesagt, das ist meine persönliche Meinung, ich ganz charmant finde, nämlich zu sagen, wir investieren mehr Geld in die Jugend, bilden top aus und schauen dann an der Schwelle, wenn sie in den Seniorenbereich kommen, wo kann ich die parken. Ne? Weil, und das ist deshalb für mich ein charmanter Ansatz, weil ich da am Ende das Leistungsvermögen der Spieler viel besser abbilden kann in den unterschiedlichen Spielklassen. Ja? Das heißt, für einige Vereine ist oder für einige Spieler ist selbst die dritte Liga vielleicht im ersten Jahr vielleicht sogar noch eine Liga zu hoch. Das heißt, da zu sagen, ich bilde in der A-Jugend, B-Jugend und darunter top aus und gebe dann die Spieler ab in die zweite Liga, in die dritte Liga oder der, ich sag mal, Shootingstar, der schafft es direkt in den Profikader. Also diesen Ansatz finde ich interessant, ob sich das vielleicht mal durchsetzt, was sicherlich auch ein bisschen zu einer Entkrampfung der Situation beitragen würde.
Ja, aber da ist eine Frage, was ist, der Ulf Kürzener hat der Trainer von der zweiten Mannschaft. Er hat zu mir gesagt, was soll ich denn machen? Die Guten gehen hoch, die anderen gehen woanders hin. Für was ist denn die zweite Mannschaft?
Aber die Frage ist zurechtgestellt. Und der Auftrag, das muss ich sagen, ich schätze den Ulf ja sehr, aber der hat den Auftrag nicht verstanden. Ne? Und das muss man mal deutlich sagen, also das soll ich nicht falsch verstanden sein, das möchte ich jetzt gerade, weil ich den Ulf wirklich sehr, sehr schätze. Aber wenn du als Trainer, der so wie er gespielt hat, so ehrgeizig und so mit dieser Leidenschaft spielt, der will natürlich am liebsten in der dritten Liga spielen mit seiner Mannschaft. Verstehst du? Also,
Der darf die nicht übernehmen.
Das wollte ich damit sagen. Das heißt, der ist kein Ausbildungstrainer im klassischen Sinne, der sagt, mein Ausbildungs- oder mein Auftrag ist, den 18-Jährigen oder den 19-Jährigen, der noch hier verbleibt, der es aber noch nicht schafft, den will ich auf ein anderes Niveau heben. Der Ulf ist einfach im Positiven zu Fußball verrückt, der sagt, ich will am liebsten Meister werden, am liebsten.
Erfolgsbesser.
Genau. Ne? Und deswegen ist es das Problem in der Ausgangslage gewesen.
Er sieht den Erfolg nicht, wenn er einen
ausbildet. Nein, genau, sondern exakt, er sieht den. Und deswegen ist der Ulf besser aufgehoben als Trainer in einer ersten Mannschaft, als Ausbildungstrainer in einer zweiten Mannschaft.
Herrengedeck.
Das Größte, was es gibt in Deutschland mit Andreas Kulig.
Andreas Kulig.
Mit Andreas Kulig.
Herrengedeck auf Radio Free FM.